Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Roman Hayat heißt Leben von Ahmet Altan. Das ist ein Bestseller in der Türkei geworden. In Frankreich wurde das Buch im vergangenen Jahr mit dem Prix Féminin Étranger ausgezeichnet. Der türkische Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan hat diesen Roman im Gefängnis geschrieben. Er war 4,5 Jahre lang in der Türkei in einem Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt. Davor war er der Herausgeber der Erdogan-kritischen Zeitung Taraf. Die wurde im Jahr 2016 verboten. Ahmet Altans Roman ist vor kurzem auch bei uns erschienen und an dem Tag habe ich mit Ahmet Altan über dieses Buch gesprochen. Ich habe ihn zuerst gefragt, Schreiben im Gefängnis, wie können wir uns denn die Bedingungen vorstellen, unter denen dieser Roman entstanden ist?
Ja, biraz nasıl anlatacağımı düşünmem gereken bir soru. Cezaevi, bildiğiniz bir cezaevi.
Ja, wie soll ich das erzählen? Also, ich war in einer Zelle, wir waren zu dritt in dieser Zelle. In der Zelle hatten wir einen kleinen Tisch, das war ein Plastiktisch, und drei Plastikstühle. Diesen Tisch haben wir miteinander geteilt, an diesem Tisch haben wir auch gegessen. Das war der Tisch, an dem wir einfach alles gemacht haben. Und wenn Essenszeit war, habe ich meine Papiere beiseite geräumt, dann haben wir gemeinsam gegessen, und wenn wir Fernsehen wollten, habe ich wieder beiseite geräumt. Alles, was ich für das Schreiben benötigt habe. Denn meine Zellengenossen würden sehr gerne Fernsehen. Und da haben wir zusammen geguckt. Alles, was ich schreiben wollte, habe ich auf dem kleinen Hof, den wir hatten für die Zelle, mir überlegt. Und manche Sachen habe ich sogar auswendig gelernt. Denn ich musste immer damit rechnen, dass man meine Papiere beschlagnahmt.
Sie waren im Februar 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt worden und Sie haben während Ihrer Haftzeit noch ein weiteres Buch geschrieben. Der Titel dieses Buches ist »Ich werde die Welt nie wieder sehen«, Texte aus dem Gefängnis, das ist 2018 auch bei uns erschienen. Dieses Schreiben während der Haft, was hat das denn für Sie bedeutet, dass Sie dort schreiben konnten?
Yazmak her zaman her şartta aslında koruyucu bir unsurdur yazar için.
Schreiben schützt einen Menschen, unter allen Umständen und immer. Schützt vor dem Leben und vor dem Tod. Und das gilt umso mehr im Gefängnis. Denn im Gefängnis wird ihnen ihre Zeit geklaut. Und das Schreiben schützt einen davor, dass man sich seine Zeit klauen lässt. Und das gibt einem auch ein großes Selbstvertrauen.
Wenn wir jetzt auf den Roman selbst schauen, also Hayat heißt Leben. Der Roman erzählt eigentlich eine doppelte Liebesgeschichte. Also ihr Ich-Erzähler, der heißt Fazil, das ist ein Literaturstudent. Der ist einmal in eine deutlich ältere Frau verliebt, in Hayat, aber gleichzeitig, also man könnte es auch eine konkurrierende Liebesgeschichte nennen, gleichzeitig auch in eine Literaturstudentin, die so alt ist wie er. Sila heißt sie. Wie kam es denn, dass sie so eine doppelte Liebesgeschichte in diesem Roman erzählen wollte?
Im Gefängnis gibt es eine begrenzte Anzahl von Fernsehkanälen, die man sehen darf. Das bestimmte Gefängnisleitung. Und einer dieser Fernsehsender sendet vor allem für Zuschauer in den Vororten der Stadt. In diesem Sender gab es eine Sendung, wo ich immer wieder Frauen, so richtig dicke Frauen mit prallem Körper in ganz bunten Kleidern mit tiefen Ausschnitten gesehen habe. Die haben dort gesungen. Und ich habe gemerkt, dass diese farbenfrohe Welt eine Welt ist, die ich selber überhaupt nicht kenne. Und so ist der Wunsch in mir entstanden, ein Buch darüber zu schreiben. Und während der Zeit, als ich mir diese Fernsehsendung immer wieder angeschaut habe, ist irgendwann Hayat Hanım erschienen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sie erschienen ist. Denn wie es Stefan Zweig mal gesagt hat, wissen Schriftsteller oft selber nicht, warum und wie sie etwas schreiben. Auf jeden Fall ist sie mir erschienen, als ich in dem Gefängnishof meine Runden gedreht habe. Und ich habe mich in sie verliebt. Das heißt, nicht nur Fazıl war es, der in sie verliebt war, sondern ich war auch in sie verliebt. Das war eine unglaubliche Frau. Eine Frau, die wirklich die Möglichkeit, die große Möglichkeit hatte, das Leben eines Mannes völlig zu verändern. Warum diese doppelte Liebesgeschichte? Die Liebe geht meistens nicht einher mit dem logischen Denken. Das heißt, Sie können ganz logisch sagen, der müsste sich in die verlieben. Aber so ist es eben nicht. Es ist möglich, dass Sie sich in jemanden verlieben, von der niemand oder von dem niemand ausgegangen ist, dass es möglich wäre.
Also die Liebe ist ein ganz großes Thema in dem Roman. Die Frage, was Menschen beieinander suchen, auch eben bei ganz verschiedenen Partnern suchen. Ein wichtiges Thema in dem Roman oder ein wichtiges Motiv ist auch die Freiheit. Und ich habe das natürlich beim Lesen auch immer daran denken müssen, dass Sie dieses Buch im Gefängnis geschrieben haben, auch wenn Sie über Freiheit reflektieren in dem Buch. Gibt es denn in dem Roman eine Figur, also die sind ja nicht eingesperrt, gibt es da eine Figur, die tatsächlich frei ist?
Aslında bu soruya şöyle bir soruyla da cevap verebiliriz.
Auf diese Frage könnte ich mit einer anderen Frage antworten. Gibt es überhaupt jemanden auf der Welt, der frei ist? Wir denken zwar, dass wir frei sind, aber es gibt Grenzen, die die Gesellschaft, die Geschichte, die Kultur, die Familie, die Bildung ziehen. Und wir sind eigentlich innerhalb dieser Grenzen verhaftet. Wir sind gar nicht so frei, auch wenn wir denken, dass wir frei sind. Und viele meinen, die Freiheit sei eine politische Angelegenheit. Aber Freiheit ist nicht nur politisch. Freiheit ist etwas, was uns im ganzen Leben angeht. Und deswegen hoffe ich sehr, dass manche, die dieses Buch lesen, sich die Frage stellen, bin ich wirklich frei?
Ja, das ist eine Frage, die sich aufdrängt mit diesem Buch. Dieser Roman, der spielt in einer Türkei, es wird nicht genau gesagt, welche Zeit das ist, aber es spielt auf jeden Fall in einer Türkei, in der ein Klima der Angst sehr stark da ist. Da werden Menschen willkürlich verhaftet, die Polizei verweigert die Auskunft darüber, wo diese Verhafteten sind. Sie erzählen da auch, das fand ich eine sehr eindringliche Passage, von einem Café, in dem ganz viele Frauen darauf warten, vor einem Gefängnistor, also gegenüber von einem Gefängnistor, dass ihre Männer wieder auftauchen und sie ihre Männer vielleicht wiedersehen, weil sie eben nicht wissen, wo die sind. Und außerdem erzählen sie von Männergruppen, die mit Stöcken bewaffnet durch die Stadt ziehen und auf Menschen einschlagen. Was sind das denn für Prügelgruppen und wen greifen die an?
Aslında bu insanları bütün toplumlar tanıyor.
Diese mit Knüppeln bewaffneten Männer gibt es eigentlich in jeder Gesellschaft in dieser Welt. Es gibt sie oder gab sie auch in der Vergangenheit Deutschlands. Es gibt sie in verschiedenen Ländern der Welt, eigentlich in allen Ländern der Welt. Worum geht es? Diesen Menschen geht es darum, die anderen zu zwingen, genauso zu sein wie sie selbst. Sie mögen nicht, ja, sie hassen Menschen, die anders sind oder andersartig sind als sie. Und diese Tyrannei gibt es, wie gesagt, überall.
Der Roman Hayat heißt Leben von Ahmet Altan. Das ist auch ein Roman über die Liebe zur Literatur. Diese Liebe verbindet die beiden Hauptfiguren Cilla und Fazıl. Als die beiden sich das erste Mal begegnen, da macht Cilla eine Art Test mit Fazıl. Sie fragt ihn, wenn man dich bitten würde, aus der Literaturgeschichte 15 Seiten auszuwählen, die du gerne selbst geschrieben hättest, welche 15 Seiten wären das? Und Fazıl sagt dann dazu, das wäre das Kapitel Zeit vergeht aus dem Roman Zum Leuchtturm von Virginia Woolf. Und ich habe Ahmet Altan gefragt, wäre das denn auch Ihre Wahl, wenn Sie Ihre 15 Seiten nennen müssten, die Sie am liebsten selbst geschrieben hätten?
Das wäre eine der möglichen Antworten gewesen, die ich auf diese Frage geben würde. Ich habe in meinen jungen Jahren diese Passage gelesen oder dieses Buch gelesen und diese Passage bei Virginia Woolf hat mich wirklich sehr beeindruckt. Es gibt natürlich auch andere 15 Seiten, die ich als Antwort anführen könnte. Aber ich denke, genau diese 15 Seiten sind für einen Literaturstudenten sehr wichtig und sie können einen wirklich mitnehmen, denn hier wird sehr schön beschrieben, wie die Zeit vergeht. Ich kann dazu auch Folgendes sagen. Die Literatur ist ein sehr guter Schutz gegen jede Art von Tyrannei. Denn auch die Zeit selbst ist tyrannisch. Die Zeit stiehlt ihnen die Lebenszeit, die sie eigentlich haben wollten. Und das ist tyrannisch. Alles, was gegen ihren Willen gerichtet ist, ist tyrannisch. Und ich kann noch mal zusammenfassend sagen, die Literatur ist ein sehr guter Schutz gegen die Tyrannei.
Sie haben in einem Interview auch gesagt, dass dieser Roman eine Art Rache sei. Denn dieses Buch zeige, dass der Präsident Erdogan und seine Justiz ihnen ihre Lebenszeit eben nicht stehlen konnten, trotz dieser Haft. Hat denn der Roman dadurch für Sie auch nochmal einen besonderen Stellenwert für Sie in Ihrem Werk?
Bu kitabın çok özel bir yeri var. Doğum biçimiyle bir kere çok özel bir yer.
Ja, dieses Buch hat einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben, in meinem ganzen Schaffen. Vor allem, weil es im Gefängnis entstanden ist. Das ist mein erster Roman überhaupt, den ich in einem Gefängnis geschrieben habe. Und ich habe ja gesagt, dass die Literatur einen schützt. Es ist ein Aufstand gegen die Tyrannei, der ihnen begegnet. Und das war auch dieses Buch. Und wie Sie gesagt haben, ist es tatsächlich auch eine Rache für mich. Denn sie wollten mir meine Zeit stehlen. Und Hayat heißt Leben, hat es verhindert, dass mir die Zeit gestohlen wurde. Sie wollten mich vernichten. Und dieses Buch hat es verhindert, dass ich in dieser Welt von Stein und Eisen vernichtet werden konnte. Für mich ist auch besonders wichtig, dass dieses Buch in der ganzen Welt auf ein großes Interesse gestoßen ist. Das ist nicht nur für mich wichtig, sondern für tausende Menschen, die in der gleichen Situation sind wie ich, die in irgendeinem Gefängnis sind, ist das ein sehr wichtiges Zeichen.
Ich habe vorhin schon gesagt, dass Ihr Buch auch in der Türkei gerade sehr viel gekauft, gelesen, verbreitet wurde. Jetzt ist Ihr Roman ja auch mit dem, ich habe es vorhin ein Klima der Angst genannt, ja auch ein recht klarer Kommentar zum Zustand der Gesellschaft in der Türkei. Wie haben denn die Leserinnen und Leser in der Türkei auf das Buch reagiert? Was war denen besonders wichtig? Was für Kommentare haben Sie zu dem Buch bekommen?
Ich glaube, das Beeindruckendste für die Leser in der Türkei war Hayat Hanım, also die Heldin des Romans selbst. Hayat Hanım kennt das Leben sehr gut. Sie kennt die Schmerzen, sie kennt die Tyrannei, sie kennt die Schwierigkeiten und Unwegsamkeiten des Lebens. Ja, das alles kennt sie. Aber sie lässt sich davon nicht herunterziehen, sondern geht mit einem Lächeln darüber hinweg. Und das verleiht ihr eine große Kraft. Und das war, glaube ich, das Wichtigste für die Leser in der Türkei. Aber daneben sind natürlich auch Themen wie Literatur und Liebe und ihre Wechselwirkung und natürlich auch das Thema Freiheit sehr wichtige Themen für die Leser in der Türkei.
Herr Altan, Sie sind im April 2021 überraschend freigelassen worden, obwohl Sie zu lebenslanger Haft verurteilt waren. Es gab auch internationale Proteste gegen Ihre Inhaftierung und Verurteilung. Sie sind dann in Ihr Zuhause in Istanbul zurückgekehrt. Wie ist das jetzt für Sie? Müssen Sie fürchten, wieder verhaftet zu werden?
Her şey mümkün şu anda.
Es ist alles möglich. In einem Land, wo Recht und Gerechtigkeit nicht herrschen, kann jederzeit alles passieren. Aber macht mich das besorgt? Nein. Ich sage einfach, wenn das passiert, dann passiert es halt. Denn wenn ich es zulasse, dass ich besorgt bin, dass ich in Angst lebe, dann würde das mein Leben vergiften. Und ich werde es Ihnen nicht erlauben, mein Leben zu vergiften. Ich bin jederzeit auf alles vorbereitet, aber es ist auch nicht so, dass ich ständig in Angst und Sorge leben würde.
Hayat heißt Leben, so heißt der Roman von Ahmet Altan, übersetzt von Ute Bürgi-Knellissen. Im S. Fischer Verlag ist dieses Buch herausgekommen. Ahmet Altan, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen herzlich.
Und Recep Halac hat dieses Interview hier für uns übersetzt. Vielen Dank auch an ihn.
Sehr gerne.
Heute ist unsere neue Krimi-Bestenliste rausgekommen, unsere Liste für den Monat Juli. Der höchste Neueinstieg auf der Liste ist ein Buch aus Nigeria, was ganz und gar kein Zufall ist, denn aus Nigeria kommen gerade eine ganze Menge aufregende Kriminalromane. Unter anderem vom Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka. Unser Krimi-Bestenlistenautor ist jetzt der in England lebende Nigerianer Femi Kayode mit seinem Debütroman Light Seekers heißt er. Tobias Goles ist Sprecher der Krimi-Jury. Er stellt den Roman vor.
Neue Krimis.
In Okrikri, einem Vorort der nigerianischen Universitätsstadt Port Harcourt, sind drei Studenten von einer aufgebrachten Menge entkleidet, verprügelt und schlussendlich verbrannt worden, indem ihnen mit Benzin getränkte Autoreifen über Kopf und Hals gestülpt wurden. Dr. Philipp Taiwo, der Jahre in den USA als forensischer Psychologe gearbeitet hat, kann es einfach nicht fassen. Die Leute können doch nicht so verrückt sein, dass sie drei junge Männer am helllichten Tag verbrennen, nur weil man sie beim Klauen erwischt hat. Taiwo ist seiner Frau zuliebe nach Namibia zurückgekehrt und arbeitslos. Da kommt es ihm gerade recht, dass ein reicher Bankier und Freund seines Vaters ihn beauftragt, diesen inzwischen abgeschlossenen Fall mit fremden Augen erneut zu untersuchen, denn der Sohn des Bankers war eines der drei Opfer. Soweit der äußere Rahmen von Femi Kayodes Debütroman Lightseekers. Für den westlich gebildeten Taiwo wird es eine Reise ins Herz der Finsternis. Selbst sein orts- und menschenkundiger Chauffeur und Sidekick Chika kann die beiden kaum davor bewahren, auf ähnliche Weise wie die Studenten ermordet zu werden. Scheinbar zu tief reichen die Hassstrukturen, zu tief sind die Gräben zwischen Muslims und Christen, zwischen Dörflern und Städtern, Armen und Reichen, örtlicher und staatlicher Polizei. Dazu kommen noch ethnische Konflikte und die Gegensätze von Tradition und Modernität. Überall liegen Benzin und Autoreifen am Wegesrand, fehlen nur die Zündhölzer. Ausgelagerte Gewalt. Mit diesem abstrakten Begriff versucht Taiwo vergebens, dem Chaos einen verständlichen Namen zu geben. Femi Kayode, in Nigeria aufgewachsen, hat Psychologie, Film und literarisches Schreiben in Namibia, den USA und England studiert. The Light Seekers beruht auf einem Ereignis aus dem Jahre 2012, das als Aluo-Zwischenfall die afrikanische Welt erschütterte. Kayode sah in der Fiktionalisierung in einer nachgeholten forensischen Untersuchung die einzige Möglichkeit, sich und seinen Lesern den verstörenden Lynchmord verständlich zu machen. Die Überfülle der plastisch dargestellten nigerianischen und familiären Katastrophen, Bürgerkrieg, Drogenhandel, studentische Kulte, Vater-Sohn-Streit, Eifersucht, löst beim Ich-Erzähler regelmäßig den Stoßseufzer »Das gibt es nur in Nigeria« aus. Für uns Westler aber ist das nigerianische Gewimmel, das Kayode veranstaltet, noch weitaus faszinierender als der reine Krimi-Plot. Denn Krimi erschließt die Welt. Und das gilt für Lightseekers einmal mehr.
Femi Kayodes Kriminalroman Lightseekers, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Andreas Jäger. Erschienen ist er im Verlag BTB mit 460 Seiten. 16 Euro ist der Preis. Und der Roman steht neu auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste. Damit ist er der höchste Neueinstieg im Monat Juli. Die ganze Liste gibt es auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ich weiß schon, dass der Roman Nachtfähre nach Tanga von Kevin Barry für unsere Kritikerin Maike Fessmann ein gelungenes Schurkenstück ist. Ein glanzvolles und düsteres und zärtliches und brutales Schurkenstück. Das lässt mich jetzt das Schönste hoffen oder erwarten für die Besprechung dieses Buches. Guten Tag, Frau Fessmann.
Guten Tag.
Was macht denn diesen Roman zu so einem gelungenen?
Es ist ein Schurkenstück, wie Sie sagen. Es ist vor allem ein irisch-andalusisches Schurkenstück mit einer wahnsinnigen Spannung, die eben in diesen Wetterlagen der beiden Länder schon drin steckt. Eine Spannung und eine Stimmung, die ständig umschlagen kann, von einem Moment auf den anderen. Und der Roman ist an einem Ort verteut, fixiert. Es passiert sehr viel drumherum, aber dieser Ort ist natürlich auch ein besonderer Ort, nämlich der Hafen von Algeciras, also an der Meerenge von Gibraltar, der Übergang zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent. Nachtfähre nach Tanga heißt es, aber der Spielort ist tatsächlich in diesem Hafen. Und da sitzen eben zwei alternde Männer. Und
das sind die beiden Schurken?
Das sind die beiden Schurken, ja. Es sind zwei alternde Iren, Freunde und Rivalen gleichermaßen. Maurice Hearn heißt der eine und Charlie Redmond der andere. Und sie sind stark verbunden, aber eben auch stark rivalisierend. Und sie sitzen da und unterhalten sich, weil sie eben auf jemanden warten. Und diese Unterhaltung, die hat wirklich eine Stimmung. Sie hat was von Beckett, natürlich zwei wartende Männer, zwei etwas verzweifelte wartende Männer. Da denken wir an Beckett, das ist ganz klar, aber auch von...
Also an Warten auf Godot, meinen
Warten
Sie,
auf Godot,
das Theaterstück, wo auch zwei
zum
Männer
Beispiel,
warten.
Oder auch das Endspiel, ja, also es hat auch Elemente eines Endspiels. Und wir denken natürlich auch an Federico Garcia Lorca, ein Motto eröffnet den Roman von Lorca. Und es ist auch eine Prise von Francis Ford Coppola drin, also praktisch diese Wucht männlicher Gewalt, die wir zwar natürlich im Leben nicht gern haben wollen, die aber trotzdem in der Literatur einen Treif mitbringt, der diese zwei eigentlich an einem Ort fixierten Männer in Stimmung bringt, in Schwung bringt und den Roman untergräbt, wie vieles diesen Roman untergräbt.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass eine wichtige Rolle spielt, auf wen die beiden da warten in dieser Hafenszenerie. Also wenn es so ist, auf wen warten die denn da?
Ja, in der Tat ist es natürlich eine sehr wichtige Figur, und zwar eine junge Frau namens Dilly, und sie ist die Tochter von Maurice. Sie warten auf sie. Sie ist vor 3 Jahren verschwunden, die junge Frau, mit 20. Und sie haben nun gehört, es könnte sein, dass sie auf dem Weg nach Tanger ist und eben in diesem Pulk junger Menschen steckt, der dort immer rumlungert. Dreadlocks, Hunde, eigentlich die Ausbrecher der europäischen Wohlstandszone, die den Winter auf dem afrikanischen Kontinent verbringen wollen. Und da hoffen sie, dass Dilly hier durchkommt in dieser Nacht, eine Oktobernacht 2018. In Algeciras.
Und Sie haben ja schon angesprochen, dass die beiden sich da ihre Geschichten erzählen, sich erinnern. Bei diesem Erinnern, was tritt denn da in den Vordergrund und steht damit vielleicht auch im Zentrum des Romans?
Es sind tatsächlich eine Menge einzelner Geschichten. Es ist wie so ein Strudel, der einzelne Geschichten nach oben bringt. Der Roman springt in der Chronologie, und eine ganz wichtige Rolle spielen in der Tat Drogen. Also sie haben mit Drogen gedealt, aber auch mit Immobilien gehandelt. Vom einen heißt es, er sei der Einzige, der Drogen nach Marokko geschmuggelt hat und nicht aus Marokko heraus. Und es steht eben auch die Liebe zu einer Frau im Vordergrund. Cynthia heißt sie, es ist die Mutter dieser Dilly. Maurice war mit ihr verheiratet, sie ist gestorben, aber beide haben diese Frau geliebt. Und sie ist so das fragile Zentrum im Hintergrund, während aber eigentlich sehr viele Kneipenszenen beschrieben werden, irische Pubs, spanische Bars, mit der ganzen Terminologie, die dazugehört, und eben auch mit, ja, gestisch starken Szenen. Es gibt eine Szene, wo die beiden sich zu streiten drohen, und der ganze Raum drumherum gerät in Aufregung. Der Chef der Bar sagt, des Pubs sagt, pass mal auf die zwei auf, zu seinem Angestellten, und es kommt zum Showdown. Der eine hinkt seither, der andere hat ein zerstörtes Auge, das er sich selber zugefügt hat. Also die sind schon natürlich auch drastisch und skurril ausgestattet, aber insgesamt eben mit Stimmungen, die ganze menschliche Bandbreite, in denen die ganze menschliche Bandbreite unterkommt. Trauer, Angst, Alter.
Und weil Sie gerade diese Kneipenszenen mit Gewaltanteilen aufgerufen haben und die Drogengeschichten, die ja offenbar auch eine Rolle spielen, ist das dann vielleicht auch manchmal ein bisschen viel, so männlichkeitsgetränkte Drogen und Kneipenseligkeit in dem Roman?
Also natürlich ist es auch so eine gewisse Romantisierung dieser Sphäre, ja. Und gleichzeitig gelingt ihm aber etwas, und das macht eben diesen Roman so besonders, weil er formal eben nicht episch erzählt ist, sondern in diesen einzelnen Splittern und in dieser ganz konkreten, mehr enge Situation, aus dem von unten diese Erinnerungen hochkommen, dass man jetzt eigentlich nicht in dem Sinne von einer Gewaltverherrlichung sprechen kann, sondern eigentlich von einer melancholischen Betrachtung an so einer Schwelle zum Alter, in einer unterhaltsamen Weise, aber auch in einer sehr intelligenten, fast ist es avantgardistisch erzählt. Also man soll sich jetzt hier keinen komplett opulenten Roman versprechen, sondern man muss schon die einzelnen Elemente aufladen mit den Vorstellungen, die ganze Zeit mitgeliefert werden. Aber dieses Stimmungsumschwung, diese Art, mit Stimmungen und Atmosphären zu arbeiten, die ist wirklich groß.
In dem Roman von Kevin Barry, Nachtfähre nach Tanga, aus dem Englischen übersetzt von Thomas Überhoff, im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Maike Fessmann. Am Montag wird eine Graphic Novel über den Dichter Heinrich von Kleist erscheinen. Und dieses Comicbuch, das ist auf ganz besondere Weise entstanden. Das haben 12 Studierende der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle gemeinsam gezeichnet. In Zusammenarbeit mit ihrem Professor Hans-Georg Barber. Und der ist in der Comicwelt sehr viel besser bekannt unter seinem Künstlernamen Attack. Jetzt ist er bei uns. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo.
Das ganze Projekt ist entstanden durch eine Anfrage des Kleist-Museums in Frankfurt an der Oder. Sie haben dann die, also Anfrage an Sie, Sie haben dann die Studierenden mit ins Boot geholt. Wie haben die sich denn dann angenähert an Heinrich von Kleist?
Naja, es war etwas schwierig, weil man bei so einem Thema auch nicht weiß, wie viele Studierende machen mit. Das war schon ein Problem, weil mit 12 hat man nur nicht gerechnet. Normalerweise macht eine Graphic Novel macht einer und dann jemand macht den Text oder zeichnet. Ja, und dann waren es verschiedene, also wir hatten sehr gute Zusammenarbeit mit dem Museum. Wir sind dahin gefahren, haben Workshop gemacht. Wir hatten, war ja stellenweise auch durch Corona, musste man manchmal auch dann aufpassen, wie die Studierenden zusammenarbeiten, weil dann jemand zu Hause war. Aber wir konnten natürlich auch nun durch die Erfahrung auch online Video-Chats machen mit internationalen Kollegen in New York, also Nora Krug oder Anke Feuchtenberger, so ein Austausch.
Die haben dann quasi beraten, das sind ja gestandene
Comic-Autoren. Ja, sie haben ihre Arbeit vorgestellt. Wir hatten, also das Schwierige war, dass halt natürlich einige Studierende noch nie einen Comic gezeichnet haben, geschweige eine Graphic Novel. Und dann gab es dann halt einen Workshop mit einem Comiczeichner, der die erstmal an die einfachsten Regeln rangeführt hat.
Aha. Und wie haben Sie sich jetzt Kleist genähert? Weil es ist ja eine Graphic Novel über das Leben von Heinrich von Kleist. Aber Sie haben wahrscheinlich auch Texte von ihm gelesen, oder?
Wir haben, also Sie mussten einige Texte lesen. Also Michael Kohlhaas, Sid Erdbeben. Und natürlich die Marquise von O, so die doch verschiedenen Sprachen von ihm, doch viel, also ich hatte ein bisschen Angst, ob die jungen Leute überhaupt mit Kleist was anfangen können. Ich selber bin ja nun in Frankfurt-Oder geboren, bin also zur Schule durch den Kleistpark gegangen, also hatte immer mit Kleist zu tun. Die jungen Leute mussten erst mal gucken, wer das überhaupt ist. Und da waren natürlich viele Diskussionen, die wir auch mit Leuten, also gerade vom Museum auch hatten, wo man so in Talkrunden geredet hat, was ist eigentlich für die jungen Leute auch interessant. Und dadurch, dass es um die Biografie von Kleist geht und da ist natürlich was Verbindendes, diese Unruhe, das unstetige Sein von Kleist, das ist natürlich, wo die jungen Leute sich da auch doch wiederfinden können.
Also da hat mehr die Verbindung zu seinem Leben gezündet dann? Oder gab es auch bei den Texten was, wo Sie gesagt haben?
Ja, bei den Texten auch, aber eher so, weil es auch um die Biografie ging, haben wir uns dann doch mehr mit der Biografie auch auseinandergesetzt. So.
Und was würden Sie jetzt sagen, was für Bildsprachen haben dann Ihre Studierenden da gefunden? Dass Sie, die haben immer zu zweit oder einmal auch zu dritt an einzelnen
Kapiteln gearbeitet? Naja, eigentlich haben sie schon zu 12. Das war schon die Idee. Also dann kapitelweise haben sie sich dann aufgeteilt und das war gerade, und das ist auch wirklich das Besondere an dieser, also Graphic Novels über Schriftsteller gibt es, glaube ich, auch zuhauf. Aber das Besondere daran ist, und das ist wirklich einmalig, dass 12 an einer Sache gearbeitet haben. Also sie haben die Texte zusammen gemacht, die haben zusammen gezeichnet, was auch schwierig ist, weil ja jeder verschiedene Stilistiken hat. Und das war dann innerhalb des Kurses das Problem, wie kriegt man die verschiedenen Stile zusammen. Und da haben wir dann einfach wir haben mit Sonderfarben gearbeitet, die mussten Farbauszüge machen, also dadurch geht es so ein bisschen zusammen.
Also die Farben halten, bilden sowas wie eine Klammer für die verschiedenen Stile?
Ja, dadurch, dass sie sozusagen alle die gleiche Technik benutzen mussten. Also sie mussten mal die Farben jeweils selber separieren und da gibt es dann eine Gemeinsamkeit. Und das zieht dann sozusagen das ganze Heft auch noch durch und es gibt halt so eine Sonderfarbe wie so ein grelles Pink, was dann auch nochmal jugendliches und ein bisschen auch frisches und auch was Besonderes.
Also tatsächlich habe ich das auch so wahrgenommen beim Anschauen. Ich konnte mir ein bisschen was anschauen schon davon, dass es tatsächlich so was Genau, die Farben, auch eine gewisse Stilistik, sich die einzelnen Kapitel verbindet. In einem Kapitel, das ist nochmal besonders, weil da alle auftretenden Figuren Tiere sind. Und das ist, geht um eine frühe Liebesgeschichte bei Kleist, wo er als Frosch auftritt. Was mir nicht sofort eingeleuchtet hat, muss ich sagen, Ihnen aber.
Ja, das Schöne war ja, wir haben mit den Museum zusammengearbeitet. Wir hatten mal Präsentationen und hatten auch ein Feedback und eigentlich gerade solche doch brüchige Sachen, die hat das Museum auch mitgetragen, was nicht normal ist. Also dass halt wirklich nicht eine klassische Geschichte bei rauskommt, sondern dass auch die mit der Stilistik der Studierenden und ihren Ideen, dass man die reinbringen konnte.
Sie haben mir jetzt zwei verschiedene Ausgaben mitgebracht. Eine ist deutsch mit englischen Untertiteln und eine ist deutsch mit polnischen Untertiteln. Wie kommt es jetzt zu den verschiedenen Ausgaben?
Das Ganze ist im Rahmen der 360 Grad von Kulturstiftung des Bundes finanziert worden. Und es geht, diese Comic ist letztendlich, oder Graphic Novel, ist für Leute, die jetzt nicht so sprachlich sofort, also für junge Leute und vor allen Dingen auch mit Migrationshintergrund. Und gerade Frankfurt-Oder ist an der Grenze zu Polen. Da ist natürlich einleuchtend, weil natürlich auch viele polnische junge Leute ins Museum gehen.
Und es ist eben für junge Leute, die, also 10 bis 13 ist, glaube ich, so das Einstiegsalter und ja. für Erwachsene, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Es steckt dahinter auch die Idee, dass es eben dann über ein Bildmedium wie den Comic genau. So leichter Zugänge zu schaffen sind?
Genau, also es geht natürlich, das war die Idee wahrscheinlich auch von dem Museum, dass sie einfach auch die jungen Leute erreichen wollen und natürlich Graphic Novel oder Comic natürlich schon ein Medium ist, womit die jungen Leute klarkommen, ne?
Und außerdem hat das Ganze einen schönen Titel. Feuergeist heißt nämlich diese Graphic Novel über Heinrich von Kleist. Am Montag wird die herauskommen, herausgegeben vom Kleist Museum in Frankfurt an der Oder. Bei uns war Hans-Georg Barber bzw. Attac. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke.
Straßenkritik.
Ich bin Julia Moss. Und ich lese gerade Viva la Vagina von Nina Brochmann und Ellen Stöckendahl. Und es ist ein ziemlich cooles Aufklärungsbuch eigentlich. Also es geht um die Vagina und alles, was dazugehört. Also auch um die Vulva und die Gebärmutter und die Klitoris. Und ich bin noch mittendrin. Und ich finde es spannend, weil ich immer wieder merke, man kann eigentlich nie aufhören, sich selbst aufzuklären. Und ich finde, es gehört eigentlich tatsächlich in eine Hausbibliothek. Also gerade, wenn Kinder dabei sind.
Julia Moss liest in Leipzig Viva la Vagina von Nina Brochmann und Ellen Stöckendahl. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen mit 400 Seiten, der Preis 19 Euro.